Wer könnte Jona nicht verstehen? Der Auftrag war unglaublich schwierig. Geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht mehr länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Einem feindlichen, offensichtlich bösen und brutalen Volk, über dem Gott den Untergang beschlossen hatte, sollte er nun noch das Gerichtsurteil bekannt geben. Nein, das wollte er nicht. Das war einerseits lebensgefährlich, andererseits wollte Jona nicht, dass diese Menschen aufgrund seiner Predigt auf die Idee kommen könnten, sich vor Gott zu demütigen. Wohlbemerkt, Gott hat ihn nicht geschickt, um die Menschen in Ninive zur Umkehr zu bewegen. Der Auftrag war, das Gericht anzukündigen. Er hat nicht gesagt, musste nicht sagen, wenn ihr Buße tut, dann werde ich das Gericht von euch abwenden, sondern nur Gericht. Aber wenn sie auf die Idee kommen würden, sich vor Gott zu demütigen, dann würde sich Gott über ihnen erbarmen und auf dieses Strafgericht verzichten, dessen war sich Jona sicher. Er war überzeugt, diese Menschen würden Gottes Liebe und Barmherzigkeit überhaupt nicht verdienen. Er fand es in Ordnung, dass diese Stadt vernichten werden soll. Sollen sie doch ohne Gerichtsankündigung untergehen, ist ihm völlig egal. Jona ahnte, weil ihn Gott nach Ninive schicken wollte, könnte eben genau das passieren. Die Menschen in Ninive erschrecken über das kommende Strafgericht, enden ihr Leben und flehen zu Gott um Erbarmen. Ja, und dann würde sich eben Gott über ihnen erbarmen. Jedenfalls begründete Jona damit seine Flucht. Denn als später die Menschen in Ninive tatsächlich ihr Leben änderten und Gott das angekündigte Gericht nicht vollzog, ließ er seinem Ärger freien Lauf. Ach Herr, genau das ist, was ich vermutet habe, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Ich hab's gewusst, du bist so ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit. Selbst über diesem barbarischen Volk wärst du bereit, dich zu erbarmen, wenn sie Buße tun. Jona wusste, wie ungern Gott Strafgerichte ausführt und dass er sich viel lieber über Menschen erbarmt und ihnen hilft. Gott ist geduldig, grenzenlos gütig und sieht von einem verhängten Gerichtsurteil ab, wenn sich ihm die Menschen zuwenden. So entschloss sich Jona zu verschwinden, so weit wie möglich von Jerusalem und Ninive entfernt. Er bestieg ein Schiff in Jaffa, dem heutigen Tel Aviv, bezahlte die Fahrt nach Tarsis, das ca. 4000 Kilometer westlich von Spanien lag. Er ahnte nicht, dass dies die gefährlichste Reise seines Lebens werden wird. Nun lag eine Kreuzfahrt durchs Mittelmeer von ca. 4000 Kilometer vor Jona. Es war ein Frachtschiff, das auch noch Gäste mitnahm, also kein komfortables Fahrt mit einem Kreuzfahrtschiff, wie wir das heute kennen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Jona sich auf diese Reise freute. Ein großes Abenteuer würde ihn erwarten, denn ich nehme mal an, bisher war er noch nie in Spanien gewesen. Schließlich kann Gott, wenn es ihm so wichtig ist, problemlos einen anderen Propheten nach Ninive schicken. Er war ja nicht der einzige Prophet in Israel. Gott findet schon einen anderen. Und das Beste fände er sowieso, wenn Gott Ninive ohne Vorwarnung vernichten würde. Denn verdient hatten sie das. Schließlich ist das Vorhaben Gottes hundertprozentig gerecht. Und würde er später nach Israel zurückkehren, werde die Sache schon lange erledigt und hoffentlich vergessen sein. Dieser liebende Gott würde sich auch über ihm barmherzig erweisen. Natürlich würde er es dann bereuen, dass er geflohen war, und Gott würde sich dann über ihn erbarmen, er kennt ja Gott. Doch Jona täuschte sich. Er konnte sich dem Blick Gottes nicht entziehen und Gott ließ ihn nicht nach Tarsis fahren. Er ließ einen mächtigen Sturm aufkommen, das Schiff wurde von den Wellen dermaßen hin und her gerissen, dass es zu bersten drohte. Wer schon mal auf einem stürmischen Meer in einem Schiff unterwegs war, kann erahnen, welche Ängste das bei der Besatzung auslöste. Schiffbrüche waren ja damals nicht selten. Der Apostel Paulus hatte auf seinen Reisen dreimal Schiffbruch erlitten. Einmal trieb er Tag und Nacht auf dem offenen Meer. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Diese Seeleute waren bestimmt harte Männer, die schon viele Erfahrungen auf dem Meer gemacht hatten. Durch einen erhöhten Wellengang ließen sich diese Männer nicht in Unruhe versetzen. Doch dieser Sturm war gigantisch. Sie mussten befürchten, dass das Schiff diesen Wellen nicht standhalten wird. Jeder auf diesem Schiff schrie zu seinem Gott und erflehte Hilfe, doch der Sturm legte sich nicht. Im Gegenteil, die Wellen peitschten mit unheimlicher Wucht über das Schiff hinweg. So mussten sie gravierende Maßnahmen ergreifen. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung ins Meer. Es ging nur noch ums Überleben. Was nützt ihnen diese Ladung, wenn sie damit im Meer versinken und ihr Leben verlieren? Das war ein gewaltiger wirtschaftlicher Schaden für diese Männer, der dadurch verursacht wurde. Aber das war ihnen in diesem Moment wirklich egal. Es ging nur noch ums nackte Überleben. Und während die Männer um ihr Leben kämpften und jeder zu seinem Gott schrie, bemerkten einige, dass ein Passagier fehlte. Jona. Wo war denn Jona? Wurde er etwa durch den Sturm ins Meer gerissen? Ist er bereits ertrunken? Nein, Jona war immer noch auf diesem Schiff. Bevor der Sturm begonnen hatte, war er in seine Kabine gegangen, hatte sich hingelegt und ist eingeschlafen. Ob er schon vor dem Sturm eingeschlafen war, wissen wir nicht. Egal, es ist jedenfalls erstaunlich, dass er bei diesem Wellengang überhaupt noch schlafen konnte. Denn das Schiff muss auf dem Meer mit großer Wucht hin und her geschlagen sein. Als ich einmal mit der Fähre nach England fuhr, kamen wir in einen großen Sturm, unbefestigtes Gepäck, Geschirr und Mobiliar flog auf dem Schiff umher. Das Personal versuchte nur noch so überall zu halten. Ich hätte nicht schlafen können. Und hätte ich geschlafen, wäre ich bestimmt erwacht. Wenn die Wellen so wirklich hoch sind und das Schiff nur noch wie eine Nussschale getrieben wird. Jona aber schlief tief und fest. Einerseits ist das ein Ausdruck der sorglosen Sicherheit, mit der Jona auf der Flucht war. Es ist erstaunlich, wie gelassen Menschen sein können, wenn sie eigentlich genau wissen könnten, wie verkehrt ihr Verhalten ist. Das zeigt uns deutlich, wie wir uns mit einem scheinbaren Frieden von Gott wegbewegen können. Christen neigen oft dazu, ihre Entscheidungen damit zu begründen, dass sie Frieden darüber hätten. Sie wissen zwar, wenn man jetzt in der Bibel nachschaut, ist das ein bisschen so schräg, so grauzonig, bis gar nicht vertretbar, aber wenn ich Frieden darüber habe, dann ist die Bibel, hat sie auch nichts dagegen. Gott ist ein Gott des Friedens. Dieses Friedensgefühl dient dann oft dazu, Verhaltensweisen zu rechtfertigen, die man bei genauem Hinsehen eigentlich nicht rechtfertigen könnte. So haben mir auch schon Geschwister gesagt, die einen Ehebruch begangen hatten, sie hätten Frieden darüber. Deshalb haben sie es gemacht, weil sie ja den Frieden haben. Wir sind tatsächlich in der Lage, uns zufrieden und glücklich von Gott wegzubewegen. So wie Jona. Wie Jona können wir einen friedlichen und angenehmen in einen angenehmen Tiefschlaf fallen. Dieser Tiefschlaf ist ein Bild dafür, dass wir nicht mehr daran denken, um was es in dieser Welt und im Leben und im Glauben geht. Man könnte auch mit einem, von einem geistlichen Schlaf sprechen. Jesus sagt deshalb seinen Jüngern in einem Gleichnis: Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fels ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Also der Herr wird sie bedienen. Starkes Bild. Also Jona schlief tief und fest. Der Kapitän fand ihn und sagte fassungslos: Wie kannst du schlafen? Was bist du für ein Mensch? Wie ist das möglich? Bis zu diesem Tag hätte er es für unmöglich gehalten, dass ein Mensch bei einem derartigen Sturm friedlich weiterschlafen kann. Und er fordert Jona auf: Steh auf, ruf zu deinem Gott. Vielleicht hilft er uns und wir müssen nicht untergehen. Wie beschämend für Jona. Ein Heide, der einen anderen Gott verehrt, musste ihn dazu auffordern, seinen eigenen Gott anzurufen und ihm um Hilfe anzuflehen. Und der Sturm wurde so stark, dass die Seeleute davon ausgingen, dass sich irgendein Gott an jemandem auf diesem Schiff rächt. Sie entschlossen sich für eine übliche Praxis, wie die auch im Volk Israel gehandhabt wurde: Sie warfen das Los, um den Übeltäter herauszufinden. Und das Los fiel, wie könnte es anders sein, auf Jona. Wenn Jona bis dahin noch nicht gemerkt hat, was hier eigentlich läuft, wusste er es jetzt ganz genau. Das muss für ihn eine schreckende Erkenntnis gewesen sein. Alle schauten gebannt auf ihn und die Leute wollten jetzt unbedingt mehr von ihm wissen. Sie bestürmten ihn mit Fragen. Sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich? Was für Geschäfte treibst du denn? Zu welchem Volk gehörst du? Wo ist deine Heimat? Jona dachte, er könnte Gott entrinnen. Das hatte offensichtlich nicht funktioniert. Er musste erkennen, Gott lässt ihn nicht fliehen. Einerseits eine schreckliche Erkenntnis, andererseits eine wunderbare Sache, dass Gott seine Leute nicht einfach ziehen lässt. Er lässt uns nicht einfach gehen. Doch Jonas Situation war sehr unangenehm, oder besser gesagt, außerordentlich bedrohlich. Er befand sich mitten im Sturm auf einem Schiff, das zu zerbersten drohte. Menschen standen um ihn herum, die er in dieses Elend mit hineingerissen hatte. Ein klassisches Beispiel dafür, wenn Menschen vor Gott davonlaufen. Es fühlt sich gut an, doch am Ende befinden wir uns in einem unüberschaubaren Chaos. Der entstandene Schaden betrifft nicht nur uns, sondern wir ziehen ungewollt Menschen in diesen Schlamassel mit hinein, den wir selber verursacht haben. Sie müssen wegen uns leiden und manchmal große Verluste in Kauf nehmen. Alles kommt anders, als wir dachten, wenn wir uns von Gott entfernen wollen. Anfangs dachten wir, es würde schöner und besser werden. Was für ein Irrtum. Gebannt schauten die Seeleute zu Jona. Sie wollten wissen, wer er sei und warum sein Gott solche Maßnahmen ergriffen hat. Jona antwortete: Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der Land und Meer gemacht hat. Also der, der die ganze Macht hat über das, was jetzt geschieht. Mit anderen Worten, kein Zweifel, mein Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, verursachte diesen Sturm, denn er hat die Macht darüber. Und er erzählt ihnen seine Geschichte, wie er vor dem Auftrag Gottes davongelaufen war und dass er an allem schuld sei. Die Seeleute waren fassungslos und riefen: Wie konntest du das tun? Wie kannst du, wenn dein Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, wie kannst du ihm ungehorsam sein? Wie dumm muss denn ein Mensch sein, der sowas tut? Sie waren fassungslos. Jona fragte sich vermutlich dasselbe auch. Aber es war zu spät. Das hätte er vorher überlegen müssen. Wenn wir ungehorsam waren und erkennen, welchen Schaden wir dadurch angerichtet haben, fragen wir uns auch, wie konnte ich nur, ich Trottel, nur damals eine Weiche anders gestellt und ich würde nicht in diesem Schlamassel sitzen. Wie konnte ich nur so kopflos handeln? Aber dann ist es halt einmal definitiv zu spät. Und trotzdem hatten die Seeleute großen Respekt vor Jona. Denn, so dachten sie vermutlich, Jona muss ein besonderer Mann sein, um dessen Willen Gott einen solchen Sturm aufkommen lässt. Aber ihre Verzweiflung wuchs, denn der Sturm nahm weiter zu an Stärke und sie fragten Jona: Was sollen wir mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont? Und für Jona war es klar, was sie machen mussten. Werft mich ins Meer. Dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Aber das wollten sie nicht tun. Sie konnten noch diesen Gottesmann nicht einfach über Bord werfen. Er würde sterben und sein Gott würde sich vielleicht dann erst recht auch an ihnen rächen. Also sie mobilisierten noch einmal alle Kräfte und versuchten mit Rudern vorwärts zu kommen, um dem Sturm zu entkommen. Es half nichts. Sie konnten gegen den Sturm nicht ankämpfen. Alle Anstrengungen waren zwecklos. So beteten sie zu dem Gott von Jona und flehten: Herr, Jahwe, der Name des Gottes Israels, strafe uns nicht, wenn wir diesen Mann jetzt opfern müssen. Rechne uns seinen Tod nicht als Mord an. Es war dein Wille und alles, was du willst, geschieht. So. Und da der Sturm weiterhin an Stärke zunahm, hatten sie eigentlich gar keine andere Wahl. Würden sie Jona an Bord lassen, sinken und alle miteinander sterben, werfen sie Jona über Bord, könnte es sein, dass Gott den Sturm stoppt. Also, sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Und sofort, von einem Moment auf den anderen, war alles still. So musste Jona für seine Flucht büßen, damit alle anderen gerettet wurden. Entweder gehen alle miteinander unter und sterben, oder einer stirbt für alle. Das erinnert mich natürlich an Jesus. Als die führenden Juden Jesus fassten und ermorden wollten, bemerkte der Hohepriester Kaiphas: Habt ihr euch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Durch Jesus hat er sich nicht versündigt. Es gab keinen Grund, dass er umkommen sollte. Aber er war bereit, sich für uns zu opfern, damit wir gerettet werden. Eine für alle. Eine Rettung, die Auswirkungen über unseren Tod hinaus haben wird. Der Apostel Petrus sagte es einmal so: Unsere Sünden hat Jesus ans Kreuz hinaufgetragen, mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Einer für alle. Jesus für uns alle. Jona opferte sich für seine eigenen Sünden. Jesus opferte sich für meine und deine Sünde, damit es möglich wird, dass wir in den Himmel kommen können. Nun, trotz seiner Flucht ist Jona in gewisser Weise ein großartiges Vorbild für uns. Er war nämlich bereit, das Schreckliche, das er angestellt hatte, nicht nur zu erkennen, sondern war bereit, dafür die Folgen zu tragen. Er war bereit, für sein Verhalten die volle Verantwortung zu übernehmen. Er gab in keiner Weise Gott die Schuld an dieser Situation. Er hätte gesagt, ja, ich kann ja nichts dafür, wenn Gott mir so einen Auftrag gibt, was könnt ihr dann von mir erwarten? Ihm war bewusst, dass Gottes Handeln gerecht ist. Er wusste, dass er durch sein Verhalten dieses Elend herbeigeführt hatte. Er versuchte auch nicht, vor den Seeleuten sein Gesicht zu wahren und irgendwie eine Ausrede zu finden. Ja, ich bin zwar, ist das mein Gott, aber ich habe jetzt gerade eine schlechte Zeit gehabt und so, bin psychisch nicht so ganz auf dem Vordermann gewesen und ist jetzt halt so. Er suchte keinen scheinbar frommen Ausweg. Ich habe darüber gebetet und ich habe Frieden gehabt, nach Tarsis zu fahren. Nein. Er sagt nicht, er würde beten und versuchen, Gottes Zorn zu beschwichtigen. Nein, Jona bekannte seine Schuld öffentlich und war bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen, selbst wenn er sein Leben dafür geben muss. Er war ein aufrichtiger Mann der Tat, der die Verantwortung für sein Verhalten übernommen hat. Er gehört nicht zu diesen pseudofrommen Leuten, über die der Prophet Hosea schreibt: Sie schreien zu mir um Hilfe, aber es kommt nicht von Herzen. Sie liegen da und heulen und machen sich Einschnitte, damit ich ihre Bitten um Korn und Wein höre. Aber sie sind und bleiben aufsässig gegen mich. Es ändert sich nichts in ihrem Leben. Beziehung bleibt gleich. Sie wollen mich nur benutzen, um jetzt aus ihrer Situation zu kommen. Sie bekehren sich sogar, aber halbherzig. Sie wenden sich um, doch nicht zu mir. Wie ein verzogener Bogen sind sie, mit dem man das Ziel nicht trifft. Das erinnert mich an das, was Jesus der Gemeinde in Laodicea sagte: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Vieles in unserem Leben ordnet sich nicht, weil wir die Verantwortung für unser Handeln nicht übernehmen. Wir machen alle und alles verantwortlich, nur nicht uns selbst. Oft müssen die Eltern hinhalten, weil die Eltern machen immer Fehler. Dann ist es natürlich gut, kann man immer sagen, sind die Eltern. Wegen den Eltern bin ich halt so. Ja, bestimmt, ich bin auch wegen den Eltern so. Aber ich bin auch erwachsen geworden. Und ich könnte ja auch die Verantwortung für mein Leben ein Stück weit selber übernehmen. Wir können so schnell unsere Schuld auf andere schieben und dann müssen wir nichts ändern. Aber deshalb ändert sich dann auch nichts in unserem Leben. Egal was es ist, wenn du etwas in Ordnung bringen solltest, dann bringe es doch so schnell wie möglich in Ordnung. Selbst wenn damit deine scheinheilige Welt zusammenbricht. Denn diese scheinheilige Welt, die wird früher oder später eh zusammenbrechen. Wenn du nichts hast, wenn alles in Ordnung ist, das ist super. Ich sage nicht, dass jeder irgendetwas in Ordnung zu bringen hat. Ich sage nur, wer weiß, dass er eigentlich etwas in Ordnung zu bringen hätte, den tu es doch. Die Menschen auf dem Schiff wurden durch das verantwortungsbewusste Handeln von Jona zu Verehrern Gottes, und zwar des Schöpfers. Sie verehrten den Gott von Jona. Kaum hatten sie Jona über Bord geworfen, wurde er wirklich still. Der Sturm legte sich, da packten sie alle große Furcht vor dem Herrn. Sie schlachteten ein Opfertier für ihn und machten ihm Versprechen für den Fall ihrer Rettung. Nun beteten nicht mehr jeder zu seinem eigenen Gott, sondern alle beteten zum Gott von Jona. Das ist doch wunderbar. Die erstaunliche Gelassenheit von Jona, die in seinem friedlichen Schlaf Ausdruck fand, entpuppte sich als scheinbarer Friede. Jona hätte das alles nicht erleben müssen, hätte er bedacht, was im Psalm 139 steht. Er hätte sich diesen Umweg übers Meer ersparen können, denn dort steht: Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Steige ich hinauf in den Himmel? Du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt? Dort bist du auch. Fliehe ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt? Auch dort wird deine Hand nach mir greifen. Auch dort lässt du mich nicht los. Leider wissen wir meistens ganz genau, was richtig wäre, aber wir bilden uns ein, wir könnten uns vor Gott verstecken. Das geht glücklicherweise nicht. Es ist gar nicht möglich, Gott davonzulaufen. Glücklicherweise lässt er uns auch nicht einfach weglaufen, sondern er versucht, uns zu sich zurückzuholen. Es ist uns überlassen, ob wir uns seinen Bemühungen widersetzen, ob wir es wie Jona tun und die Verantwortung für unser Verhalten übernehmen und die Konsequenzen dafür akzeptieren. Nun, wer diese Geschichte von Jona nicht kennt, dem will ich schon mal sagen, dass Jona auf wundersame Weise nicht ertrank, sondern gerettet wurde. Aber das kommt nächsten Sonntag. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für das Vorbild von Jona, der vor dir flieht oder versucht es zumindest, aber du lässt das nicht einfach zu. Du bist eben ein gnädiger und barmherziger Gott. Und selbst wenn wir auf Abwege kommen, gehst du uns nah und du holst uns zurück. Oder du gibst uns zumindest die Möglichkeit, dass wir zurückkommen. Ich möchte dir danken dafür und danken, Herr Jesus, dass du für uns alle gestorben bist und dass wir wegen dir ewiges Leben bekommen können und dass wegen dir die Versöhnung mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde möglich geworden ist. Wir beten dich an. Amen.